SWR 2 Wissen.
Ich sitze dann da, schaue mich um, schaue mir die anderen Menschen an, die auf die Anzeigetafel schauen, genauso wie ich.
Susanne R., Betriebswirtin, 45 Jahre alt. Manchmal, wenn früh am Morgen das Flugzeug Verspätung hat und sie untätig herumsitzen muss, erwischt es sie.
Stehe dann wieder auf, gehe noch ein bisschen rum und ich setze mich wieder hin. Dann kommt irgendwie ein sehr unleidliches Gefühl. Schwer zu beschreiben, so ein Gefühl in der Brust. Und dann denke ich, wann hört das jetzt hier endlich auf? Wann geht es endlich weiter?
Langeweile der üblen Sorte. Aber Susanne R. kennt auch die andere Seite.
Wenn man mal das Wort als solches nimmt, Langeweile, dann hat das für mich auch etwas Positives, nämlich vor allem dann, wenn ich kurz vorm Urlaub bin und mich unheimlich gern mal wieder langweilen möchte. Das ist dann für mich aber eher entspannt und nicht negativ und ich lasse dann einfach die Gedanken laufen und tue gar nichts.
Langeweile. Forschungen über ein unterschätztes Gefühl. Eine Sendung von Martin Hubert.
Seit Jahrhunderten machen Menschen die gleichen Erfahrungen mit Langeweile. Manchmal hält man sie kaum aus und ist schlecht gelaunt. Aber manchmal sehnt man sich auch nach ihr und schon der Gedanke daran entspannt einen. Schriftsteller und Philosophen haben das immer wieder beschrieben. Es hat lange gedauert, bis sich auch die harten Wissenschaften an dieses verzwickte Gefühl herangetraut haben. Aber seit kurzem versuchen Psychologen und Neurowissenschaftler, ihm systematisch auf die Schliche zu kommen. Wobei sie sich vor allem auf das veränderte Körper- und Zeiterleben konzentrieren, das mit der Langeweile einhergeht.
Körperlich fühle ich mich eher unruhig und genervt. Vor allem die Zeit geht extrem langsam rum. Also man hat das Gefühl, dass die Zeit sich dehnt, schrecklich zäh dahinfließt und nicht vergeht.
Um solche Gefühle im Labor zu erzeugen und messbar zu machen, schrecken die Forscher vor nichts zurück. Manche quälen ihre Probanden, indem sie ihnen seitenweise Telefonnummern vorlesen. Einige Wissenschaftler zeigen monotone Videos über Fischzucht. Andere lassen ihre Versuchspersonen permanent per Mausklick eine Klammer auf einem Computerbildschirm um ein Viertel drehen. Der Psychologe James Dankert von der kanadischen University of Waterloo dagegen probiert es seit einiger Zeit mit dem Video Two Guys Hanging in a Laundry, das seine Doktorandin Colleen Merrifield produziert hat.
Ein weißer, fensterloser Raum in einer Wäscherei. Zwei Männer stehen jeweils vor einem Stapel von Kleidungsstücken. Jeder von ihnen nimmt ein Kleidungsstück von seinem Stapel und hängt es auf eine Wäscheleine. Dann das nächste. Dann das nächste. Nach 80 Sekunden fragt der eine Mann den anderen, ob er eine Wäscheklammer von ihm haben kann. Dann hängen sie wieder schweigend Kleidungsstücke auf. Bis zu 5,5 Minuten am Stück.
Interessanterweise lachen meine Versuchspersonen da erst einmal. Sie sehen, wie diese zwei Männer ein Wäschestück nach dem anderen aufhängen und glauben, dass gleich etwas Komisches passieren wird. Es sieht ja tatsächlich im ersten Moment auch ziemlich lustig aus. Aber schon nach etwa 30 Sekunden wird ihnen klar, dass in diesem Video nicht viel passieren wird. Und das langweilt sie dann extrem.
James Dankert untersuchte, was im Gehirn seiner Versuchspersonen passierte, während sie das Wäscheaufhängvideo sahen.
Wir fanden, dass dabei die hinteren Regionen des sogenannten Default-Mode-Netzwerks im Gehirn aktiviert wurden. Dieses Netzwerk ist in Ruhezuständen aktiv, wenn unser Denken nicht auf eine Aufgabe gerichtet ist, sondern ziellos dahintreibt. Aber wir fanden auch einen Bereich im Gehirn, der deaktiviert wurde, wenn die Versuchspersonen sich langweilten. Normalerweise wird dieser Bereich in Ruhezuständen, in denen Menschen einfach nichts tun müssen, nicht automatisch deaktiviert.
Es handelte sich um den sogenannten vorderen insulären Kortex, der bei den gelangweilten Versuchspersonen herunterreguliert wurde. Diese Hirnregion ist nötig, um in einen Zustand überzugehen, indem wir unser Denken und Verhalten gezielt kontrollieren und steuern. Das Studienergebnis ist nicht so einfach zu interpretieren, Aber James Dankerts Version geht so.
Als die Versuchspersonen das Wäschereivideo sahen, versuchten sie zunächst aus diesem bedeutungslosen Video eine Bedeutung herauszulesen. Aber alle Versuche schlugen fehl. Und das zeigt sich in der Deaktivierung des Hirnteils, der normalerweise Hirnnetzwerke anwirft, mit denen wir zielgerichtet denken und handeln können.
Wenn man gelangweilt ist, bieten die Reize der Innen- und Außenwelt nach Dankert keinen Anreiz mehr, sich zielgerichtet mit ihnen zu beschäftigen. Daher gerate man zunehmend in einen Zustand reduzierter Geistestätigkeit. Entscheidend sei, dass das Gehirn irgendwann den Bereich fast völlig herunterschaltet, mit dem wir gezielt auf interessante Reize reagieren können. Eigentlich möchte man also gerne interessante Reize erleben. Das Gehirn wartet aber gar nicht mehr darauf und läuft ungesteuert vor sich hin. Also ärgert man sich und hofft sehnsüchtig darauf, dass diese Situation durch irgendetwas verändert wird.
Es ist jetzt eine unendliche Schlaufe, die versucht irgendwie diese Langeweile zu füllen, aber im Endeffekt hat man eben dieses Ziel nicht und das heißt, es gibt auch kein Ende.
Daniel, 23, Student, über sein Empfinden von Langeweile.
Beim Korrigieren von Klassenarbeiten kommt es vor, dass ich ein Gefühl der Langeweile bekomme, weil die Arbeiten sich zu sehr ähneln oder sehr ähneln. Und dann merke ich nach einer gewissen Zeit, dass sich ein Gefühl der Langeweile eben einstellt, das auf Dauer dann ermüdet und auch frustrierend ist.
Sabine H., 33, Lehrerin.
Weil ich in der Situation auch nichts ändern kann. Ich muss es machen. Ich kann die Arbeiten nicht mehr ändern und es passiert aber nichts Neues. Ich lese nichts Neues und muss jeder Arbeit die gleiche Aufmerksamkeit schenken und das erzeugt Langeweile.
Eine Mehrheit der Forscher würde momentan wohl folgende Definition von Langeweile unterschreiben. Es handelt sich um eine Emotion, bei der jemand eigentlich motiviert ist, etwas Bedeutungsvolles zu tun. Dieser Wunsch wird aber nicht befriedigt, sodass unangenehme Gefühle aufkommen. Die betroffene Person bewertet daher die gesamte Situation als negativ, gerät in einen inneren Leerlauf und ärgert sich deshalb. James Dankert ist außerdem davon überzeugt, dass Langeweile mit einem relativ hohen körperlichen Erregungsniveau einhergeht. Um das zu belegen, untersuchte er die Herzfrequenz, den Hautwiderstand und den Cortisol, also den Stresshormonspiegel von Versuchspersonen, die sein Wäscheaufhängvideo sahen.
Wir kontrastierten das mit Gefühlen wie Interesse und Traurigkeit, die beim Gucken von anderen Videos entstehen, und fanden, dass bei Langeweile der Herzschlag und Cortisolspiegel anstieg, während der Hautwiderstand sank.
Nach Dankert belegt der gesunkene Hautwiderstand, dass die Gelangweilten die Kontrolle über ihre Aufmerksamkeit verlieren. Der Anstieg des Herzschlags und des Cortisolspiegels zeigen für ihn an, dass das körperliche Erregungsniveau hoch ist. Und das sei Ausdruck dafür, wie motiviert die Betroffenen eigentlich noch immer sind, aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen. Das unterscheide Langeweile von Apathie, wo dieser Antrieb verloren gegangen ist. Langeweile lebt sozusagen von der Spannung zwischen dem inneren Wunsch nach Aktivität und der äußeren Situation, die die Befriedigung dieses Wunsches verhindert. Letztendlich ist Langeweile für James Dankert daher eine negative Emotion. Die Spannung zwischen hoher Erregung und fehlender Befriedigung sorge dafür, dass man Langeweile letztlich immer als fürchterlich empfinde. Dankert ist mit dieser Auffassung nicht allein, gesteht aber zu:
That doesn't mean that the work is by any means over.
Das heißt aber auf keinen Fall, dass die Arbeit damit schon getan ist.
Tatsächlich gibt es eine Minderheit von Forschern, die mit guten Argumenten bestreitet, dass Langeweile mit hoher innerer Erregung einhergehen muss.
Das ist eigentlich genau der Kern meiner Forschung in den letzten Jahren, dass das zu einfach gedacht ist, dass Langeweile nicht immer als negativ empfunden wird, sondern dass es verschiedene Formen von Langeweile gibt.
Der empirische Bildungsforscher Thomas Götz von der Universität Konstanz gehört zu dieser Minderheit, die sich von der durch James Dankert repräsentierten Hauptströmung in der Langeweileforschung abgrenzt.
Ja, da gibt es natürlich Riesenstreit bei Konferenzen. Aber es ist natürlich gerade das Spannende in der Wissenschaft. Also es wäre langweilig, wenn wir uns alle einig wären, was Langeweile eigentlich ist.
Götz untersuchte 63 Studenten und 80 Gymnasiasten, um zu belegen, dass Langeweile nicht unbedingt der Formel hohe Erregung, negative Bewertung folgen muss. Sein Team piepste die Versuchspersonen während der Freizeit oder in Schule und Universität in zufälligen Abständen per Handy an. Sie mussten dann Fragen beantworten wie:
Fühlst du dich gerade gelangweilt? Wenn ja, fühlst du dich eher zappelig oder eher ruhig? Fühlt sich die Langeweile eher positiv oder negativ an?
Die Versuchspersonen konnten ihr Empfinden auf einer Skala von 1 bis 7 bewerten. Das Ergebnis? Götz fand 5 statistisch klar voneinander unterscheidbare Typen von Langeweile. Den ersten Typ taufte er indifferente Langeweile. Die innere Erregung ist hier ziemlich niedrig und die Situation nicht wirklich negativ.
Ein Student geht zum Beispiel abends in eine Vorlesung. Es war vielleicht ein wirklich anstrengender Tag, setzt sich rein und merkt dann plötzlich, das Thema oder auch vielleicht die Art des Vortrags ist nicht so ansprechend. Man langweilt sich. Die Zeit vergeht langsam, so auch der Inbegriff von Langeweile. Aber eigentlich ist es ganz angenehm, sich hier zu langweilen, weil man ganz froh ist, dass man ein bisschen runterfährt. Es hat fast eine Facette von Erholung. Es ist langweilig, aber eigentlich ganz nett.
Das Gegenargument seiner Kontrahenten lautet, das sei keine Langeweile, sondern Entspannung. Doch Thomas Götz kontert, wenn man entspannt ist, vergehe die Zeit meist viel zu schnell. Seine Versuchspersonen geben aber an, dass die Zeit für sie langsam vergehe. Also sei es eine Form von Langeweile.
Und dann kann das nach unserer Theorie übergehen in kalibrierende Langeweile. Es wird dann nicht mehr so positiv erlebt, sondern vielleicht eher neutral. Die physiologische Aktivation steigt leicht, also man wird allmählich etwas unruhig. Und kalibrierende Langeweile heißt, das System Mensch kalibriert sich neu. Das heißt, man richtet sich neu aus, weil die Situation eben langweilig ist und weil man nicht auf die aktuelle Situation wirklich konzentriert und fokussiert ist. Man ist offen für Neues, aber man sucht nicht aktiv nach Neuem, sondern man blickt vielleicht offen für Neues rum, sieht mal, was gibt es noch für Anreize in der Vorlesung und so weiter.
Ja, man ist definitiv manchmal sauer auf den Professor. Man fragt sich auch echt, warum die Professoren geworden sind. Gerade, man sollte ja auch irgendwie daran Spaß haben, den Studenten das zu vermitteln.
Monika, 20, Studentin.
Ich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwen neben mir habe, den ich gern mag, dann redet man natürlich eher mit dem, als wenn man jetzt alleine da sitzt und sich dann wirklich in diese Tagträume so rein versetzt.
Beim nächsten Typ der Langeweile nach Götz, der suchenden Langeweile, erhöht sich noch einmal die Erregung und auch die Situation wird stärker als unangenehm empfunden. Jetzt beginnt man sich aktiv abzulenken oder etwas Neues zu suchen.
Ja, man versucht sich mit allem Möglichen abzulenken. Klar, heute sind Smartphones ganz oben auf der Liste. Man schreibt da mit irgendwelchen Leuten auch so banale Dinge, die man sonst so gar nicht schreiben würde. So einfach irgendwas, so hey, wie geht's so? Und schreibt über irgendwelche Themen, um sich abzulenken. Oder man redet mit den anderen oder träumt halt so vor sich hin.
Darauf folgt die sogenannte reaktante Langeweile, die bereits als sehr negativ erlebt wird. Die innere Erregung ist hier sehr hoch und man ärgert sich, dass man überhaupt noch in dieser Vorlesung sitzt. Diese reaktante Langeweile entspricht ziemlich genau der Definition von Langeweile nach James Dankert. Beim letzten Typ von Langeweile, die Thomas Götz gefunden hat, der apathischen Langeweile, steigt die innere Erregung aber nicht mehr an. Im Gegenteil.
Das ist eine Langeweile, die sehr negativ erlebt wird, einhergehend mit ganz schwacher körperlicher Aktivation. Und phänomenologisch vermuten wir, da müssen wir aber noch weitere Forschung betreiben, hängt es eng mit bestimmten Formen von Depression zusammen.
Einige Studien anderer Forscher zeigten bereits, dass Menschen, die depressiv sind, auch häufiger Langeweile empfinden. Es ist allerdings noch nicht klar, ob Langeweile die Depression verursacht oder umgekehrt. Thomas Götz jedenfalls hat mit seinen 5 Typen eine äußerst differenzierte Theorie der Langeweile aufgestellt. Bittet man James Dankert von der Universität Waterloo um eine Stellungnahme, äußert er sich freundlich, deutet Thomas Götz Forschungsergebnisse aber in seinem Sinne um.
I really quite like their work, but would suggest that those different types of boredom might represent different stages of the process of becoming bored.
Ich mag diese Arbeiten. interpretiere sie aber so, dass diese verschiedenen Typen eher verschiedene Etappen des Prozesses darstellen, in dem wir gelangweilt werden.
Thomas Götz beharrt jedoch darauf, dass es sich um verschiedene Typen von Langeweile handelt, weil sie zum Beispiel in unterschiedlichen Situationen häufiger oder seltener auftreten.
Also unsere Studien haben gezeigt, dass die positiven Langeweileformen, vor allem die indifferente Langeweile, primär in der Freizeit auftritt und die negativen Langeweileformen vermehrt wirklich in Leistungssituationen.
Also zum Beispiel in der Schule, bei der Arbeit oder im Studium. Ein Team von Thomas Götz hat festgestellt, dass sich Schülerinnen und Schüler in Deutschland tatsächlich in der Hälfte der Unterrichtszeit auf meist als negativ empfundene Weise langweilen. In einem Viertel der Zeit sogar sehr. Langeweile ist die am häufigsten berichtete Emotion in der Schule. Vor Freude, Angst oder Stolz.
Wenn ich ehrlich sein soll, bei einer Klasse von 25 bis 30 Schülern ist es schwierig, alle 25 bis 30 in der gesamten Unterrichtszeit immer voll aufmerksam zu halten.
Ulrike F., Lehrerin.
Aber man merkt schon, wenn die Gruppendynamik schwindet. Das merkt man sehr deutlich, weil so eine Ruhe eintritt und die Resonanz fehlt. Also es wird schleppen, es wird ein Frage-Antwort-Spiel, aus dem es manchmal schwierig ist, wieder rauszukommen.
Für Ulrike F. ist klar, Schulunterricht ganz ohne Langeweile kann es gar nicht geben.
Bei vielen Dingen, gerade Grammatik, Formeln lernen, Vokabeln lernen, ist es Aufgabe des Lehrers, klarzumachen, natürlich ist es langweilig. Vokabeln lernen macht nicht unbedingt Spaß, aber es macht Spaß, hinterher die Vokabeln anwenden zu können. Und manche Schüler verstehen das schneller als andere.
Untersuchungen von Thomas Götz bestätigen das. Er fand bei Schülern drei unterschiedliche Reaktionsweisen auf Langeweile.
Das eine sind eben die Vermeider. Die meiden dann langweilige Situationen, indem sie die Situation eben verlassen. Dann gibt es die Kritiker, die Einfluss nehmen auf die Situation, die allerdings natürlich in der Schule auch schwierig ist. Also wenn man sich langweilt, welche Schüler werden sich da melden und sagen, Herr Lehrer, Frau Lehrerin, mir ist langweilig, bitte verändern Sie etwas. Aber man kann es natürlich auch anders machen, indem man gezielt zum Beispiel im Unterricht bestimmte Fragen stellt oder einen Input liefert, der das Ganze für einen rein subjektiv wieder interessanter macht.
Wieder andere sind in der Lage, die Situation an sich umzubewerten. Etwa nach dem Motto, das ist zwar langweilig, aber ich brauche den Stoff fürs Abitur, also kämpfe ich mich durch.
Ich habe, wenn mir langweilig war, vorgestellt, dass der Boden Lava ist, gerade in jüngeren Jahren.
Daniel, der 23-jährige Student, hat sich als Kind in langweiligen Situationen selbst beschäftigt.
Und dann bin ich von meinem Bett zu Stühlen, zum Tisch gesprungen und habe eben versucht, diese Lava nicht zu berühren. Und daraus so einen kleinen Wettkampf mit mir selbst, ein kleines Abenteuer entstehen lassen in meinem eigenen Zimmer, meinem eigenen Reich. Und das dann ja, manchmal so lange gemacht, bis mir quasi andere Möglichkeiten eröffnet wurden und man mit Freunden Fußball spielen gehen konnte oder Ähnliches.
Wenn Langeweile aber so vielfältig ist, wie hängen ihre negative und ihre positiv-kreative Seite miteinander zusammen? Und wie können wir lernen, damit umzugehen? Erik Igu von der Universität im irischen Limerick untersucht systematisch, was mit der Psyche passiert, wenn Menschen gelangweilt sind. Sein Fazit? Das Bedürfnis nach neuem Sinn und neuer Bedeutung schlägt immer wieder durch. Sogar negativ empfundene Langeweile erinnere Menschen immer wieder daran, dass sie Sinnsucher sind.
Der eigentliche Prozess kann kreativ sein, denn es ist für Menschen sehr schwer, zu akzeptieren, dass ihr Leben nicht sinnvoll ist. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, eine Alternative zu wählen, die Sinn verspricht, dann machen die das.
In mehreren Studien hat Igu zusammen mit Wienand van Tilburg vom King's College in London gezeigt, dass gelangweilte Menschen tatsächlich ihre Fantasie spielen lassen. Sie schwelgen in nostalgischen Erinnerungen oder entwickeln plötzlich neue Ideen zu uralten Problemen. In vielen Künstlerbiografien kann man Ähnliches nachlesen. Quälende Langeweile kann die Fantasie beflügeln. Maler sitzen nicht selten unendlich lange gelangweilt vor ihrer Staffelei, brüten dabei aber eine Farbidee aus, die dann zu einem Bild führt. Oder Schriftsteller finden auf diesem Weg endlich die richtige Metapher oder das treffende Wort in einem Satz. die nicht unbedingt künstlerisch veranlagten Versuchspersonen in den Experimenten von Eric Igu spendeten zum Beispiel mehr Geld für fingierte Hilfsorganisationen als nicht Gelangweilte. Sie wollten also etwas sozial Sinnvolles tun. Andererseits kann der Hunger nach Sinn und Bedeutung Gelangweilte aber auch dazu bringen, sich stärker mit ihrer eigenen Gruppe zu identifizieren.
Wir haben ein Experiment durchgeführt, wie stark sich die Versuchspersonen mit ihrer Eigengruppe identifizieren. In dem Fall waren es eben, da die Studie in Irland durchgeführt wurde, haben wir dann gefragt nach irischen Symbolen, wie wichtig die irischen Symbole sind, verglichen mit anderen Symbolen. Und dann zeigte sich, dass diese irischen Symbole doch extrem positiv bewertet wurden, wenn Menschen gelangweilt waren im Vergleich zu, wenn Menschen weniger gelangweilt waren.
Erzeugt Langeweile also Nationalismus? Eric Igu relativiert das und betont, dass durch Langeweile immer nur das verstärkt werde, was in einem Menschen bereits angelegt ist. Menschen, die sich schnell langweilen, radikalisieren die Ideologie, die sie vertreten, noch einmal. Bis hin zu extremen Einstellungen.
In den Studien, die wir durchgeführt haben, da sehen wir, dass es eine Polarisierung gibt in Abhängigkeit von Langeweile. Das heißt, wenn es schon so eine bestimmte Vorliebe für eher die eine Richtung oder die andere Richtung gibt, dann ist das so, dass es unter Langeweile extremer wird.
Wobei noch nicht untersucht wurde, über welchen Zeitraum diese durch Langeweile erzeugten Tendenzen wirklich anhalten. Igu konnte jedoch zeigen, dass der Wunsch nach Sinn und Bedeutung, der in der Langeweile rumort und gleichzeitig von den äußeren Umständen blockiert wird, auch körperliche Auswirkungen hat. Menschen, die zur Langeweile neigen, rauchen statistisch gesehen nicht nur häufiger und sind häufiger drogen- und alkoholsüchtig, sie leiden auch häufiger unter Essstörungen.
Wir finden, dass Menschen, die diese Empfänglichkeit zur Langeweile haben, sich ungesünder ernähren. Also fetthaltige, kalorienreiche Nahrung zu sich nehmen. Mehr als die Menschen, die weniger gelangweilt sind. Das ist insbesondere für Menschen mit hoher Selbstaufmerksamkeit. Und das ist auch wichtig, dass wir das gefunden haben. Denn gerade für die Menschen ist dieser Konflikt am stärksten. Gelangweilt zu sein, das erinnert Menschen daran, dass das Leben nicht sinnvoll ist. Und das drückt sich dann so aus, die flüchten sich quasi in die Kalorien, in die fetthaltige Nahrung. Das ist ja oft mit Genuss verbunden, diese Nahrung. Und das reduziert die Aufmerksamkeit, die auf diesen existenziellen Konflikt gerichtet sein könnte.
Essen, um die vergebliche Sinnsuche, die sich in der Langeweile zeigt, nicht wahrnehmen zu müssen. Allerdings zeigt sich auch hier wieder, wie eng die negativen und die positiven Seiten der Langeweile miteinander verbunden sind. Denn in der verdrängten und fehlgeleiteten Suche nach einem befriedigenden Sinn steckt auch eine Chance. Eric Igu legte in einer Studie Menschen, die unter Langeweile gern zu ungesunder Nahrung greifen, gesunde Cherrytomaten vor. Tatsächlich verzichteten sie dafür weitgehend auf fettes und ungesundes Essen.
Diese Cherry Tomatoes, die so schön in den Zähnen knacken, wenn man sie kaut, ja, das verspricht Spannung und Geschmack. Und das gibt natürlich auch Therapeuten die Möglichkeit zu intervenieren und zu sagen, naja, gut, dann gibt es eben auch Möglichkeiten, das umzudrehen. Wenn du, Patient, jetzt diese Situation erfährst, dann gibt es eben auch andere Möglichkeiten. Du musst nicht unbedingt Eiscreme essen, du kannst auch Cherry Tomatoes essen oder andere Produkte, die eben gesund sind, aber doch irgendwie spannend.
Für Eric Igu ist Langeweile daher eine Herausforderung, der sich jeder Mensch auf eigene Weise zu stellen hat.
Es gehört zum Leben dazu. Die Frage ist, wie man darauf reagiert. Und manche Menschen sind da vielleicht besser drin als andere.
Wer sich darin übt, seine Gefühle, Fantasien und Wünsche wahrzunehmen und zu regulieren, der wird auch mit der Langeweile besser zurechtkommen und sie kreativ nutzen können. Das ist das Rezept von Eric Igu. Ähnlich wendet sich auch Thomas Götz aus Konstanz dagegen, Langeweile einfach nur passiv hinzunehmen.
Das ist ja auch diese müßige Diskussion im Moment, wo einige behaupten, sich ein wenig zu langweilen schadet ja nicht. Das erzeugt ja Kreativität, das kann ja ganz positiv sein, fühlt sich eigentlich gut an. Und dann gibt es das andere Lager, die behaupten, Langeweile ist eine schädliche Emotion, Delinquenz und so weiter, schlechte Leistungen. Und letztlich ist es eine mühselige Auseinandersetzung, weil es wirklich um die Langeweileformen geht. Man kann nicht pauschal sagen, Langeweile ist gut oder schlecht, es hängt davon ab.
Und zwar nicht nur von den Umständen, sondern von unserer Einstellung dazu.
Und die sicherlich beste Strategie des Umgangs mit Langeweile sind Approach-Strategien. Also das heißt, sich mental wieder versuchen, in die Situation einzuklinken.
Langweilige Situationen nicht verdrängen, sondern aktiv in ihnen nach geistigen oder Handlungsalternativen suchen, indem man seine Gedanken schweifen lässt.